Wie viel Effizienzversprechen verträgt eigentlich Kreativität? Und das auch noch in Zeiten von KI. Diese Fragen scheinen gerade viele umzutreiben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die letzte Folge so eingeschlagen hat. Über 7000 Views auf YouTube, viele Rückmeldungen dazu und fast alle mit demselben Tenor. Viele Branchen stehen unter Druck und zwar massiv. Budgets schrumpfen, Timings werden immer enger, Teams sind entkernt worden oder werden weiter entkernt und dann soll am Ende KI alles retten. Heute spreche ich daher auch über die neue KI-Offensive von Meta, denn die verspricht nicht weniger, als ganze Geschäftsprozesse vollständig zu automatisieren und natürlich Firmen noch weiter ins Meta-Ökosystem zu holen. Klar, was auch sonst. Und dann ist da noch das Phänomen des Workslops. Also per KI generierte Arbeiten, die auf den ersten Blick gut aussehen, aber dann doch mühselig wieder korrigiert werden müssen. Da fragen sich viele zu Recht, wo bleibt da die Ersparnis? Denn es gibt ja auch das Produktivitätsparadox, denn mehr neue Tools bringen oft nicht mehr an guter Arbeit hervor, sondern machen einfach nur noch mehr Druck. Als Gegenbeispiel geht es im Case der Woche um das absurde Marketing von Liquid Death und auch um die Idee, Designsysteme und Corporate Designs wie Sprachen mit Dialekten zu denken, damit es wenigstens da flexibler wird. Das und noch viel mehr gibt es in der heutigen Folge. Also dranbleiben! Bevor wir mit den heutigen Themen einsteigen, noch ein kleiner Nachklapp zur letzten Woche. Da haben mich wirklich unglaublich viele Einsendungen, Kommentare etc. erreicht auf den diversen Plattformen, wo es vielen Menschen in der Kreativbranche bzw. in der Marketingbranche ähnlich geht. Budgets schrumpfen, es muss mehr geleistet werden, weniger Leute müssen mehr machen. Dazu kommt KI und es soll halt irgendwie helfen, aber wie wir auch in der heutigen Folge sehen werden. Zu dem, was wir auch in dieser Woche in Branchen-News gesehen haben, selbst große Agenturgruppen und große Divisionen sind nicht davor gefeit, einfach in Konkurs zu gehen. Und das ist natürlich ein Ding, das beschäftigt die ganze Branche. Ich werde dazu, glaube ich, in der nächsten Woche nochmal was Eigenes machen. Aber dazu vielleicht später mehr. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, fangen wir doch mit dem allerersten an. Meta, der große Vorreiter in KI neben OpenAI und wie sie alle heißen, hat mal wieder etwas Neues. Und zwar diesmal, nachdem sie ja sowieso schon die komplette Anzeigengestaltung, die komplette Gestaltung von Anzeigenkampagnen möglichst bis 2026 per KI erledigen lassen wollen. Das hatte ich ja schon in den letzten Newslettern und auch in den Podcasts. Ich glaube daran immer noch nicht, dass das reibungslos funktionieren wird. Ich kann da gleich noch mal ein eigenes Beispiel aus der letzten Woche bringen, dass das alles eher auf wackeligen und tönernen Füßen steht und wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, auch eher Leute braucht, die das am Ende noch mal kontrollieren. Eine automatisierte Pipeline von A bis Z, die von KI irgendwie gelöst wird, sehe ich nicht und sehe ich auch eher als ein Problem für eine Brand Safety. Aber was haben Sie sich jetzt ausgedacht? Naja, was fehlt noch? Nämlich der gesamte Bereich der Customer Care, der Nachfragen und vor allen Dingen auch des Sales Managements. Und da haben sie sich jetzt natürlich ausgedacht, wir bringen sowas wie einen Business Agent, einen KI-Business Agent. Vorerst natürlich nur in den USA, aber man sieht, wo die Reise halt hingeht. Sie möchten immer mehr von den Prozessen, die Unternehmen haben und wofür sie auch eventuell Drittanbieter beschäftigen, Callcenter, Customer Care, Agencies, was auch immer, möchten sie gerne zu sich holen. Sie sagen natürlich, hey, wir haben alle Daten von euch, wir kennen eure Anzeigenkampagnen, wir wissen, wie eure Shops aussehen, wir haben vielleicht eure Shops schon zu uns geholt. Wir haben das ja alles schon, also dann können wir doch auch versuchen, darüber Sales-Abschlüsse zu machen, etc. Blackbibapo. Und natürlich ist das Versprechen wie immer höhere Effizienz bzw. eine automatisierte Auslagerung. Es ist wie immer verlinkt, ihr könnt euch die Pressemitteilung bzw. die Ankündigung im Facebook Newsroom, könnt ihr euch dann gerne komplett anschauen, auch mit den ganzen Beispielen, die sie schon da drin haben. Klar, funktioniert natürlich alles top. Das feiert Meta natürlich als totalen Beweis für die eigene Effizienzsteigerung ab. Und man kündigt auch gleich Partnerschaften mit Zendesk, Salesforce, ServiceNow etc. halt an, wo man deren Customer Relationship Management Tools darin noch integriert. Ich finde, und so clever das natürlich alles wirkt, das ist natürlich auch vielleicht keine ganz so gute Entwicklung. Also möchte man sich jetzt wirklich komplett auch noch mit diesen Bereichen in ein Ökosystem von Meta integrieren? Es geht da nämlich auch ein bisschen um Vertrauen. Und das Vertrauen in KI-gesteuerte Systeme und ich glaube, dass Brands sich keinen Gefallen tun, wenn sie da sich zu weit integrieren, aus vielen Gründen, die ich gerade genannt habe. Das Versprechen von Meta und vielen anderen auch wie Amazon und TikTok ist ja, dass gerade kleine Unternehmen sich daran andocken können, denen quasi Tools an die Hand gibt, die sonst nur die Großen haben. Sie brauchen auch nicht viel Erfahrung. Also Stichwort wiederum reibungslos. Man muss nur sagen, ich habe hier eine Pizza. Die soll halt verkauft werden und such mir doch bitte die Zielgruppen zusammen. Mach mir dazu eine Werbekampagne, render mir irgendwelche Bilder mit euren KI-Tools und mach dazu noch Overdubs. Mach das bitte alles. Da will ich gar nichts mit zu tun haben. Ich weiß das auch alles gar nicht. Und am Ende machst du bitte auch noch meinen Customer Care und meine Sales-Sachen über eure Tools. Das klingt natürlich super. Aber ehrlich gesagt, gerade kleine Unternehmen leben doch eigentlich von der persönlichen Ansprache und von eigenen persönlichen Bildern sozusagen, die sie erzeugen und ihren eigenen Produkten. Das ist halt nicht ein Großkonzern. Ich bin gespannt. Es ist wie immer eine Sache, wo ich skeptisch bleibe und wo ich denke, dass das ganze KI-Effizienzversprechen und dieses ganze, das läuft jetzt schneller und reibungsloser durch uns, nicht so toll funktioniert, wie es in den schönen Beispielen da aussieht. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, was sich da tut und wie sich das entwickelt. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich bin da schon auch für einen gewissen Grad an Autonomie an der Stelle. Kommen wir im zweiten Thema zu etwas, wo ich tatsächlich glaube, dass das eine Hilfe ist. Hier geht es tatsächlich um Designsysteme, die man eher behandeln sollte wie Sprachen mit Dialekten, als wie ein starres, formalisiertes System, wo alles vorgegeben ist und dann geht das auf die Spur und bricht vielleicht an manchen Stellen in der Realität. Und nicht nur vielleicht, sondern wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, öfter. Ich plädiere schon seit Jahren dafür und das sagen wir auch allen Kundinnen, starre Designsysteme und starre Corporate Design Manuals gehören der Vergangenheit an. Das brauchen wir nicht. Wir müssen flexible Systeme haben, die auf Neuerungen reagieren, die in bestimmten Umfeldern, von denen man vorher nicht wusste, dass sie existieren, auch funktionieren. Und Michel Ferreira hat sich dazu in einem Artikel mal Gedanken gemacht. Er ist mittlerweile Designer Advocate bei Figma. Das kennen, glaube ich, fast alle, die irgendwie was mit UX und UI-Design zu tun haben. Und er hat in seinen 20 Jahren im Beruf bei Shopify, Booking.com und Alessian gearbeitet und da tatsächlich ähnliche Erfahrungen gemacht. In seinem Artikel Design Dialects plädiert er nämlich genau aus seiner Erfahrung dafür, das flexibler zu gestalten. Und eins seiner Beispiele ist halt, das interne Shopify-System Polaris, was sie halt hatten, hat super funktioniert im Bereich Web. Da hat alles super funktioniert. Aber in dem Moment, wo es halt ins Lager überführt worden ist und mit ganz anderen Lichtbedingungen, mit ganz anderen Taktungen, mit ganz anderen Systemen, Displays sehen anders aus, Displays haben eine ganz andere Oberfläche, müssen auf Touch funktionieren, müssen robuster sein, sind dadurch matter. Gleichzeitig hat man einstrahlendes Licht, es ist hektischer und alles, was man sich für den Desktop sozusagen ausgedacht hat, hat da in der Realität in einem anderen System und in einem anderen Ökosystem nicht funktioniert. Sie sind dann hingegangen und haben sich von ihrem eigenen Designsystem gelöst und haben die Buttons größer gemacht, mit kontrastreicheren Hintergründen gearbeitet, mehr Schwarz eingesetzt etc. Und das stand natürlich nicht im Einklang mit ihrem eigenen Manual. Und er zieht daraus den Schluss, dass sowas eher wie eine Sprache funktionieren muss, in der es verschiedene Dialekte gibt, beziehungsweise verschiedene Anpassungen an gegebene Situationen. Vielleicht auch Vereinfachungen, die man vorher so nicht gesehen hat. Und ich finde, es ist ein spannender Gedanke, den er da aufwirft und sehe das eigentlich genauso, weil manche Logos sind einfach so starr, dass man sie nicht für verschiedene Use Cases umbrechen kann. Plattformen machen andere Vorgaben, brauchen andere Weißräume drumherum, andere Schutzzonen. Das kann dann alles nicht mehr eingehalten werden. Was für ein Poster funktioniert hat oder für eine gedruckte Broschüre oder vielleicht auch auf der Webseite funktioniert hat, funktioniert da einfach nicht mehr. Solche Systeme müssen halt einfach aushalten und die Marke bleibt ja trotzdem erkennbar. Die Brand bleibt ja trotzdem da. Auch wenn ich auf einmal eine Farbe stärker dominieren lasse, einfach um einen gewissen Hintergrund anders darstellen zu können. Und sowas ist in der heutigen Zeit einfach viel wichtiger als Monate in ein Design-Manual zu investieren, was dann noch als Ringbuch gedruckt wird. Wir kennen das alle. Alle, die jemals mit Design zu tun haben, kennen diese Dinger. Da wird dann von den Unternehmen noch ein Einleger danach hinterhergeschickt, der dann auf einmal den Newsletter abfedern soll oder Social Media nochmal an einer gewissen Stelle mitnehmen soll. Anstatt das halt von vornherein so zu denken, dass es Freiheiten, Freiheitsgrade und Möglichkeiten lässt, die man heute nicht bedacht hat. Ist sein Plädoyer dafür, es wie eine Sprache mit Dialekten zu halten und flexibel zu halten, genau das Richtige, finde ich, in den modernen Zeiten, in denen wir heute halt einfach leben und mit denen wir klarkommen müssen. Wer weiß, welche Plattform, welcher Touchpoint morgen aufs Tapet kommt, den wir noch nicht bedenken konnten, also eher in Freiheitsgraden denken. Ich stimme ihm da hundertprozentig zu, falls man das noch nicht rausgehört hat. Es ist ein sehr interessanter Artikel. Er hat noch viele, viele Beispiele damit drin. Lest ihn euch einfach durch, schaut es euch an. Links sind wie immer in den Beschreibungen oder in den Shownotes. Ja, das dritte Thema hat auch ein wenig mit KI zu tun. Nee, ziemlich viel mit KI zu tun tatsächlich. Ich habe es in der Einleitung schon angedeutet. Es geht tatsächlich um einen neuen Begriff, den ich sehr schön finde. Wir kennen ja alle vielleicht schon AI-Slop, aber es ist jetzt das Phänomen des Work-Slop. Das finde ich einen wirklich tollen Namen. Ich habe den Artikel in der Harvard Business Review gefunden und es ist eine Studie, in der Forscherinnen der Better Up Labs und des Stanford Social Media Labs genau das versucht haben zu untersuchen. Wie KI im Berufsalltag genutzt wird, wie es ankommt und ob es wirklich so effizient ist, wie es sich anhört. Und ich kann aus der eigenen Erfahrung und dem eigenen Erleben gerade in den letzten Monaten schon auch sagen, ja, das stimmt, was in der Studie ist. Aber was steht da drin? Sie haben herausgefunden, dass die Content-Produktion natürlich immer mehr von KI erledigt wird. Wir kennen alle dieses Versprechen. Super, macht das, läuft alles super, funktioniert. Das Problem ist, Marketingprozesse und Content-Produktion, gerade in größeren Organisationen, ist schon eher überkomplex als unterkomplex. Und wenn man da am Ende noch KI drüber streut und sagt, das macht jetzt alles automatisiert effizienter, wir kommen schneller damit klar und da sind die Ergebnisse besser, vielleicht genauso gut, wie auch immer, wir sparen da. Und wir können mehr schneller auf die Straße bringen. Was sie halt herausgefunden haben, ist, dass statt mehr kreativer Klarheit da Massen an KI-generierten Inhalten entstehen, die zwar sauber formatiert aussehen, die auch aussehen, als wären sie richtig gut, die Assets, aber nicht nur inhaltlich oft leer sind und kleinere Fehler beinhalten bis größere Fehler beinhalten, sondern eigentlich Slop ist. Am Ende geht dann nochmal jemand anders hin, der sich das genauer angeguckt hat, und sagt, naja, das passt ja gar nicht, das stimmt ja nicht, das sieht nur auf dem ersten Blick richtig aus oder passend, ich muss das jetzt nochmal anpassen. Und sie haben herausgefunden, dass 44% der Marketerinnen glauben, dass in ihrem Unternehmen so eine Kultur des AI-Workslop schon existiert. Zum Beispiel sagten dann auch 40% der Befragten, dass sie in den letzten 4 Wochen mindestens einmal so eine Art von Workslop von Kolleginnen oder von externen Dienstleistern oder wie auch immer erhalten haben. Und das Problem verschärft sich anscheinend auch noch. Denn es wird mehr an Content produziert, von dem A gedacht wird, dass es dem Algorithmus schön füttert, gleichzeitig zur eigenen Brand passt und zum eigenen Unternehmen passt und auch die Zielgruppen befriedigt. Und es ist halt so, dass, wie ich das eben schon gesagt habe, sie halt auch herausgefunden haben, dass das dann immer wieder nochmal händisch nachkorrigiert wird. Was dazu führt, dass eigentlich Content, von dem man denkt, der ist schon fertig, ready to post, nicht so rausgehen kann. Und nicht nur medialer Content, sondern auch textlicher Content. Und dazu habe ich gleich ein schönes Beispiel aus der eigenen Erfahrung. Alles, was halt aussieht, als wäre es schnell erledigt, muss am Ende nochmal von jemandem wieder auf Spur gebracht, so dass es funktioniert und die Fehler und das, was auf dem ersten Blick nur schön aussah, auch wirklich dem entspricht, was man haben wollte. Und sie sprechen da von einer Workslop-Steuer, die halt obendrauf noch kommt. Das kostet natürlich Zeit und Zeit, wissen wir alle, kostet Geld in Unternehmen. So ist es halt normal. Was nämlich auch noch dazu kommt, und das ist so dieses stillschweigende, 42% der befragten Personen gab halt an, dass sie, nachdem sie sowas von Kolleginnen erhalten haben, sie auch für weniger kompetent wahrgenommen haben. Das ist natürlich auch fürs Team nicht super. Das muss man halt einfach so sagen. Ne? Ich verstehe das. Das hatte ich ja auch im letzten Newsletter, beziehungsweise da kommen wir auch gleich noch ein bisschen zu. Das Problem ist natürlich das Versprechen der Effizienzsteigerung und es wird halt mehr verlangt in weniger Zeit, weil man ja diese tollen Automatisierungen hat und die tollen Workflows und die tollen KI-Unterstützer. Man kann wahrscheinlich den Kolleginnen da gar nicht so einen großen Vorwurf draus machen, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, naja, ist ready to post, kann raus, haben wir alles. Weil es wird erwartet, dass das jetzt schneller geht. Und es wird erwartet, dass das auch eine Qualität hat, die ausreicht. Zudem kommt dazu, dass nur weil es 9-mal funktioniert hat, beim 10. Mal nicht unbedingt funktionieren muss. Das heißt, das Vertrauen in dieses eine Mal, wo es schiefgegangen ist, ist dann trotzdem da und es wird grob drüber geguckt und gesagt, boah, kann raus, alles super. Das ist natürlich vielleicht eher nur eine schöne Entwicklung, wenn ich ganz ehrlich bin. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel aus dem Persönlichen. Ich habe in den letzten Wochen ein Experiment gefahren und habe versucht, mir in ChatGPT einen GPT zu erstellen, den ich anhand von diversen Sachen trainiert habe. So, wie man das halt machen soll. Hab ihn mit allen Sachen gefüttert, die bei uns in der Agentur so existieren. So, als würde man eine echte Person onboarden. Das über uns, unsere Vision, unsere Mission, unsere Preisstruktur, was wir bisher gemacht haben, wie unsere Sprache verwendet wird, etc. Also alles, wovon gesagt wird, dass das auf jeden Fall funktioniert. Dann habe ich damit ein paar Texte erstellen lassen. Social Media Postings etc. Es hat in Teilen funktioniert und sah immer wieder so aus, als würde es gut funktionieren. Und dann kam immer der eine Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das habe ich doch gesagt, das möchte ich nicht. Zum Beispiel möchte ich nicht, dass du von Haltung redest. Ich möchte nicht, dass du von Eintauchen redest. Ich möchte nicht, dass du zu viele Konstruktionen mit Spiegelstrichen machst. Kam immer wieder zurück, super, habe ich mir gemerkt, top. Mach mal nicht mehr. Hast du irgendwie andere Wörter, die ich benutzen soll? Ja, hier sind 5 Wörter, bitte benutze die. Super, habe ich mir gemerkt. Es hat dann wieder 8 von 10 Mal funktioniert. Beim 9. Mal, wenn man genauer hingeguckt hat, stand da schon wieder Haltung. Ich so, das habe ich doch gesagt, das möchte ich nicht. Wir sprechen nicht von Haltung. Du kennst doch auch unsere Texte. Da sprechen wir niemals von Haltung. Das machen wir nicht. Oh ja, super Hinweis, danke dir dafür, werde ich nie wieder machen. Super, hat man sich wieder darauf verlassen. 5 Minuten später, zack, wieder eintauchen. Irgendwann, glaube ich, bin ich sogar innerlich sauer geworden deswegen. Weil das ist halt tatsächlich was, das rutscht nämlich dann in dem Alltag durch. Weil man vertraut ja darauf, es hat ja eben funktioniert, ich habe es ihm explizit gesagt, dann wird es ja jetzt wohl für immer funktionieren. Tut es nicht. Und deswegen bleibe ich kritisch, was automatisierte Prozesse mit KI angeht. Es sieht oft genug so aus, als würde es funktionieren. Es funktioniert am Ende doch nicht. Und das braucht mehr Kontrolle. Und diese Kontrolle kostet Zeit und diese Kontrolle kostet Geld. Was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht diverse Prozesse gibt, die man damit automatisieren und steuern kann und auswerten kann, etc. Das funktioniert natürlich toll. Punktuell, wenn ich weiß, was ich tue, in einem automatisierten Workflow, wo ich das alles übergebe, sehe ich das noch nicht. Jedenfalls jetzt nicht. Vielleicht kann mich jemand von euch eines Besseren überzeugen. Ich habe es noch nicht erlebt, dass es durchweg so funktioniert. Wo wir gerade mal wieder so schön beim Thema Effizienz sprechen und neue Workflows und neue Tools waren. Es gibt das Paradoxon der Produktivität. Und das ist ein Phänomen, das kennt man, glaube ich, schon aus den Zeiten vor KI. Wahrscheinlich war es schon in Zeiten des Buchdrucks oder der Erfindung des Federgels so. Es wird halt immer angenommen, dass neue Tools, die man hat, die Arbeit beschleunigen und die Arbeit besser machen. Was aber eher in Wirklichkeit passiert, ist, dass sich die Taktrate dadurch erhöht. Der Wunsch, und gerade bei KI, das hatte ich eben schon, natürlich der Wunsch nach mehr Content, weil es geht ja jetzt auch schneller und besser anscheinend, steigt. Und da habe ich einen schönen Artikel nämlich gefunden von It's Nice That von Joe Sadeh. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Joe Sadeh. Der hat noch viel, 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 viel mehr Beispiele drin, als ich jetzt hier gerade erzähle. Und der lohnt sich wirklich durchzulesen. Denn dieses Produktivitätsparadoxon, das ist natürlich echt ein Ding, was gerade jetzt sehr, sehr stark aufs Tapet kommt. Denn Deadlines werden tatsächlich immer enger, Erwartungen steigen. Aus einer netten Hilfe wird massive Beschleunigung für einen selber und auch für ganze Teams. Und gerade auch noch in Zeiten von, was ich eingangs hatte, Budget und Kostendruck und verkleinerten Teams, wird quasi mit weniger Leuten dasselbe Schiff gerudert, aber man legt obendrauf noch ein paar Container und es wird noch schwerer, weil, ist ja kein Problem, hat ja bisher funktioniert. Denn das Versprechen, dass je effizienter unsere Werkzeuge werden, unsere Arbeit leichter wird, führt eher dazu, dass man mehr von sich selber erwartet, mehr von einem erwartet wird und mehr vom ganzen Team erwartet wird. Und da entpuppt sich, und das hebt er schön hervor, auch durch viele O-Töne, dass das Versprechen von Zeitgewinn sich dabei als Trugschluss herausstellt. Studien zeigen nämlich auch, dass Kreativschaffende heute viel mehr produzieren als jemals zuvor. Klar, digitale Tools, Desktop-Publishing hat in den 80ern schon alles revolutioniert, dann kam das Web. Und trotzdem gibt es für Kreativschaffende immer weniger Freiräume. Und wie er hervorhebt, verschiebt sich der Aufwand stattdessen noch weiter weg in so einen Toolstack. Also von eingeübten handwerklichen Routinen hin zu einer Pflege von einem immer größer werden und immer wildwuchsigeren Toolstack, der gepflegt werden will. Und KI macht das Ganze tatsächlich nicht besser, denn man muss ja auch noch immer jetzt seine Prompts pflegen. Ständig kommt ein neues Tool um die Ecke, was mir vielleicht per KI die Arbeit erleichtern könnte. Wir hatten jetzt eben Metas Agents, die sie da haben. Andere arbeiten an ganz anderen Dingen. Dann gibt es 11 Labs zur Stimmsynthese. Dann gibt es das, dann gibt es das. Dann kommt das Nächste irgendwie um die Ecke und sagt, ach ja, guck mal, du kannst ja deine ganze Buchhaltung damit automatisieren. Dann machen wir alles für dich. Das will alles sich angeschaut werden, gebucht werden, gepflegt werden, vernetzt werden. Und dazu kommt noch das große Thema der Datenpflege, der Archivierung. Das ist alles kein Pappenstiel. Und eigentlich hat das mit unserer Arbeit nicht wirklich viel zu tun. Und da muss man einfach sagen, das ist eine Spirale, die man oft nimmt und ich auch. Ich bin ein Spielekind. Ich probiere gerne neue Dinge aus und ich bin auch ein Techie, was solche Sachen angeht, was Gadgets angeht, auch was neue Tools angeht. Und darin kann man sich wochenlang verlieren, solche Sachen auszuprobieren, zu vernetzen. Das hat nur mit der eigentlichen Arbeit nicht viel zu tun. Und am Ende steht dann auch, wie er es so schön sagt, die Einsicht, dass Kreativität nicht durch Beschleunigung und neue Tools entsteht, sondern durch das, was eigentlich immer schon da war, nämlich durch Reibung, durch Können, durch Erlerntes, durch Zeit. Es braucht Zeit, um eine Idee zu haben, eine Idee zu entwickeln, sich Sachen anzuschauen, aus denen man eine Idee entwickeln kann, die dann zu transformieren, in ein Konzept zu gießen und daraus am Ende ein Marketingkonzept, eine Kampagne, ein Visual oder was auch immer zu kreieren. Und da sind viele Tools eine große Erleichterung, aber beileibe nicht alle. Und da sollte man vielleicht eher früher als später auf die Bremse treten und sich auf das konzentrieren, was man wirklich kann und tun sollte, nämlich kreativ sein. Und eine gute Hilfe ist da, wo eine gute Hilfe ist, aber sich an einem Toolstack zu verlieren und immer Neues zu nehmen und auszuprobieren und auch auszuprobieren müssen, dass Kundinnen das halt auch fordern. Wie, ihr arbeitet nicht damit, das ist ja wohl nicht sein. Das habe ich doch gehört, das ist doch total super. Damit können wir doch super viel jetzt mehr schaffen. Also, er plädiert er dafür, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Nuancen zu sehen und auch an den richtigen Stellen in die Tiefe zu gehen, aber sich nicht von solchen technischen Tools abhängig zu machen. Kommen wir zur Studie der Woche und die bringt etwas mit an Erkenntnis, ähnlich wie der Text vorher. Es geht nämlich um den Kantar Medienreaktionsreport 2025. Und der zeigt schön, wie sich die Wahrnehmung von Marketerinnen und Konsumentinnen am Ende bei den Werbeplattformen unterscheidet. Während Konsumentinnen eher Plattformen bevorzugen, auf denen Werbung als nützlich, unterhaltsam und vertrauenswürdig angesehen wird, präferieren Marketerinnen eher Plattformen, die für viel Reichweite sorgen. Was allerdings bei Konsumentinnen weltweit führt und das größte Plattformvertrauen hat, und das hat mich wirklich überrascht, ist Amazon, Prime Video und Twitch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ich noch viel weniger gedacht hätte, das ist auch in Deutschland so. Das ist ein globales Phänomen, ist aber auch ein deutsches Phänomen. Und Marketerinnen investieren halt lieber verstärkt in Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram. Was ich besonders auffällig fand, war, dass keine einzige der Plattformen deckungsgleich in den Top 5 beider befragten Gruppen aufgetaucht ist. Das, also noch nicht mal TikTok, das fand ich jetzt wirklich sehr interessant. Gleichzeitig ist es auch so, dass klassische Kanäle wie Point of Sale, gesponserte Events, Kinowerbung, hat mich auch überrascht, aber die werden als vertrauenswürdiges und vor allen Dingen auch informatives Werbeumfeld wahrgenommen. Klar, das natürlich in Deutschland sehr stark. Wir sind halt eher ein werbeunaffines Land oder werbeskeptisches Land, was das angeht. Das unterstreicht die Studie einmal mehr. Was aber die Studie auch hervorhebt, ist, dass diese klassischen Kanäle und auch solches Event-Sponsoring und sowas eher tatsächlich im Budget-Mix vieler Agenturen und Brands nicht so vorhanden ist, wie es sein sollte, wenn man der Studie glauben mag. Was man aber auf jeden Fall als Erkenntnis mitnehmen kann, ist nämlich, dass langfristiges Vertrauen kurzfristige Hypes schlägt. Das heißt, vielleicht sollte man weniger den Hype der Stunde bei TikTok mitnehmen und darauf kreativ und super lustig irgendwie aufsatteln, um das auch noch mitzunehmen, was natürlich in brancheninternen Kreisen immer schön abgefeiert wird. Klar, dass sofort am nächsten Tag in irgendeinem Branchen-Newsletter drin, guck mal hier, wie Brand XY super auf diesen Social-Media-Hype aufgesprungen ist, auf das Thema der Stunde oder dieses Momentum genutzt haben und wie clever sie das gemacht haben. Tatsächlich ist es aber so, anscheinend wollen Konsumentinnen das nicht. Klar, man kriegt viele Reactions, man kriegt eine super gute Reichweite. Der Report spricht eher dafür, dass vielleicht ein gesponsertes Event oder am Point of Sale richtig pointiert präsent zu sein, doch eher mittel- bis langfristig mehr bringt. Und darum geht es am Ende ja dann doch auch. Was auch noch dazu kommt, ist, und das schwebt ja so ein bisschen über allem gerade, dass generative KI da polarisiert. 70% der befragten MarketerInnen setzen tatsächlich schon heute auf generative KI, um Prozesse zu automatisieren und zu beschleunigen. Klar, das schwebt jetzt wirklich über allen. Das ist halt so. Während allerdings KonsumentInnen da ein bisschen skeptischer sind. Denn 57% der befragten KonsumentInnen befürchten da eine Zunahme an gefälschten Werbeinhalten. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagen muss, dass Vertrauen in KI-getriebene Formate bei Konsumentinnen eher nicht da ist. Und sie es eher sogar befürchten, dass es schlechter wird. Und gerade, das hatte ich eben schon, in Märkten wie Deutschland ist die Sensibilität für solche Sachen sowieso noch höher. Also dann, lest euch die ganze Studie durch. Es sind wirklich viele schöne Erkenntnisse drin. Und ich fand die Erkenntnis, dass Wahrnehmung und tatsächliche Wirkung von Kanälen und Plattformen zwischen EntscheiderInnen und KonsumentInnen doch stärker auseinanderdriftet, als ich das selbst aus der eigenen Beobachtung für möglich gehalten hätte. Spannende Sache, was man in Studien alles so finden kann, ne? Der Case der Woche spielt auch ehrlich gesagt mit solchen Erwartungshaltungen beziehungsweise bricht die. Und sie fahren da ein ganz anderes Marketing, als man vielleicht gemeinhin annehmen möchte. Es geht um Liquid Death. Ich habe das ehrlich gesagt auch eher für einen Energy Drink gehalten als für ein Wasser. Sie sind nämlich tatsächlich nur eine Wassermarke. Sie sind 2018 gestartet und ich habe das so immer am Rande ein bisschen mitbekommen, was sie da an Marketingaktionen haben und dass sie das so ein bisschen anders fahren, als etabliertere Brands das halt machen würden und weniger auf solche Sachen wie Nachhaltigkeit oder wie super duper mineralreich ihr Wasser ist und hilfreich und ne, mit links gedrehten Atomen, was auch immer da alles existiert. Darauf setzen sie nicht. Sie gehen gar nicht auf diese Wellness-Schiene, sondern sie machen so eine eher raffe Heavy-Metal-Ästhetik. Also ich meine, der Name Liquid Death sagt das ja schon. Weswegen auch ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass es eher hier um einen sehr starken Energy-Drink oder eine sehr starke Cola oder von mir aus auch ein alkoholisches Getränk geht. Aber es geht halt tatsächlich um Wasser. Und mit diesen Erwartungen spielen sie natürlich sehr mit der Ästhetik und auch mit dem eigentlichen Inhalt des Produktes. Was sie nämlich machen, sind sehr, sag ich mal, aufmerksamkeitsstarke Aktionen, die auch oft, das passt zur Studie, am Point of Sale stattfinden. Und sie haben es geschafft, dass bei ihnen andere Brands für Koop-Aktionen Schlange stehen. Weil sie sagen, das sind alles tolle Aktionen, da wollen wir mitmachen, das passt zu uns, das ist ein guter Fit. Und das muss man tatsächlich ja auch als Brand, die gerade mal 7 Jahre am Markt ist, auch erstmal schaffen. In so einem hart umkämpften Feld wie Wasser. Was sie zum Beispiel gemacht haben, ist mit der Marke Depends eine Moshpit-Windel. Also eine Windel für den Moshpit. Passt natürlich genau zu dieser Heavy-Metal-Ästhetik und zu diesem Heavy-Metal-Grundtenor. Dann haben sie mit der Convenience-Store- und Tankstellenkette Sheets, war mir vorher auch nicht so ein Begriff, haben sie eine Aktion gefahren, wo Kundinnen mit gebrandeten Kettensägen Sandwiches teilen durften. Also dieses ganze Raffe, boah, jetzt geht's hier und dann spritzt es und hier die Soße hier und der Salat da und man ist voll mit allem. Natürlich ist das so, das klingt jetzt an einem PR-Gag, aber was natürlich ist, es sorgt für Reichweite, es sorgt für am Point of Sale beziehungsweise in den Tankstellen-Shops und den Convenience-Store-Shops für eine Präsenz. Beide haben was davon. Das war ein erfolgreicher Aktionstag in Pennsylvania. Sie haben eine echte Kettensäge genommen, mit einer lebensmitteltauglichen Kette versehen. Muss ja natürlich auch alles noch Food-Hygiene-Standards genügen. Und natürlich haben sie auch etliche Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Also ganz billig wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein. Aber es hat natürlich für enorme Aufmerksamkeit gesorgt. Und beide Brands auch so ein bisschen miteinander verbunden. Jetzt ist es natürlich so, ich habe mir Sheets daraufhin angeguckt. Das könnt ihr auch machen. Die Links sind wie immer da. Die sind auch schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, edgy für eine Tankstellen- und Convenience-Store-Kette auf jeden Fall. Und man kann jetzt natürlich sagen, dass solche Marketing-Stunts ja immer so eine einmalige Sache sind. Das funktioniert und das kann man nicht wiederholen. Anscheinend Liquid Death schon. Der Marketing-Chef Dan Murphy sagt dann von sich selber und auch der Brand und seiner eigenen Marketingabteilung, dass sie sich eher sehen wie Saturday Night Live. Sie sind halt eher was für die geckigen Sachen, die in Serie produziert werden, die aber ein Allgemeinbild geben und wo man sagt, okay, die stehen genau dafür. Und was ich eingangs gesagt habe, andere Brands stehen Schlange, um mit ihnen solche Aktionen zu machen. Denn beide erreichen mit diesen Kooperationen massive Aufmerksamkeit. Zum Beispiel haben sie 2024 30 Milliarden Earned Media Impressions damit erzielt. Das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Und die Produktionskosten lagen gerade mal bei 2 Millionen Dollar. Das ist natürlich für diesen Outcome unfassbar wenig Geld. Zudem kommt dazu, dass sie das Ganze mit so einem fünfköpfigen Social-Media-Team alles begleiten. Also das ist noch nicht mal intern so groß. Was mich überrascht, dass sie damit noch die ganzen Kooperationen fahren. Aber es scheint zu funktionieren. Was halt ist, ist, dass sie eher wie so eine Kreativagentur innerhalb des Unternehmens für die Brand-Coops funktionieren. Es ist halt so, dass sie den kreativen Lead da übernehmen und die Brandpartner dann die Produktionskosten und die Media-Spendings übernehmen. Entscheidend ist aber, und das klingt auch gerade so ein bisschen immer mit, es muss halt auch ein Fit sein. Es muss funktionieren. Aktuell stehen da angeblich 70 Brands Schlange, so wie er sagt, um mit ihnen zu kooperieren. Aber sie müssen natürlich genau aussuchen, passt das nicht. Und auch eine anfragende Brand muss da irgendwie mit reinpassen. Ja, und was dann natürlich immer mit einer Rolle spielt, ist die Produktkommunikation. Beziehungsweise auch die Kommunikation am Point of Sale und in Social Media. Darüber aufzuklären, hallo, es ist ein Wasser. Und es ist ein Wasser, was du gerne trinken möchtest, weil wir sehr interessante Aktionen machen und ein edgy Unternehmen sind. Spannender Case, abseits von normalen Marketingfaden und auch eher so dieser Ansatz, intern sich wie eine Kreativagentur zu sehen und auch zu verhalten. Schaut es euch an, es lohnt sich. Das Marketingkonzept der Woche beschäftigt sich auch mit eher unerwarteten Dingen. Und zwar geht es um den Begriff Serendipity, beziehungsweise auf Deutsch auch Serendipity oder Serendipität. So heißt jedenfalls der Wikipedia-Eintrag. Im Marketing. Und das ist eigentlich ein Begriff, der geistert so seit 20 Jahren immer so ein bisschen mal mit. Es gewinnt aber bei zunehmender Digitalisierung, beziehungsweise bei zunehmender Verlagerung von physischen Touchpoints hin zu digitalen Touchpoints vielleicht immer mehr an Bedeutung wieder. Und zwar beschreibt Serendipity das Gefühl oder das eigenartige Glück, etwas Wertvolles, etwas Unerwartetes an einer Stelle zu finden oder an einem Ort oder in einer Begebenheit, an der man das nicht so erwartet hat. Also es beschreibt auch tatsächlich mehr als den bloßen Zufall. Es ist nämlich was, was man im Marketing nämlich auch nutzen kann. Und der Begriff geht eigentlich auf den Schriftsteller Horace Walpole zurück. Und zwar aus dem Märchen Die drei Prinzen von Serendip. Und sie haben nämlich eine besondere Gabe. Sie machten aus unerwarteten Beobachtungen neue Entdeckungen. Und genau das beschreibt halt jetzt der Begriff. Klar, kann man sich jetzt irgendwie denken, sonst hätte man ihn ja nicht kreiert. Aber in der Marketingpraxis heutzutage gewinnt das wirklich tatsächlich mehr an Bedeutung. Gerade, wo immer alles wieder stärker angeblich personalisiert ist, allerdings aber von Algorithmen kuratiert wird, angeblich passgenau zu einem. Jeder kennt das, dieses Ganze, du hast dir das angeschaut, dann gefällt dir bestimmt auch das. Du hast das gehört, schau mal hier, hier sind die Künstler XY bis Z. Das wirkt halt so, als würde es zu mir passen, aber man stellt dann oft fest, es passt halt nicht so. Und es ist überhaupt nicht mehr so unerwartet, weil es halt permanent passiert. Ne, Kunden X kauften auch das. Und da wird das Unvorhersehbare umso wichtiger. Forschende haben nämlich drei Bedingungen ausgemacht, damit solche Serendipity-Erlebnisse funktionieren. Sie müssten nämlich nicht nur unerwartet sein, sondern auch angenehm und im Moment schwer erklärbar sein. Was heißt das genau? Ein Erlebnis ist also dann besonders, wenn es nicht in ein Schema passt. Im Essay gibt es dafür ein schönes Beispiel. Ein Kaffee geschenkt zu bekommen in einer Cafeteria ist nichts Besonderes. Das ist eine Cafeteria, da gibt's Kaffee. Allerdings in einer Modeboutique einen Kaffee serviert zu bekommen, ist schon etwas Besonderes, unerwartet. Genauso, wenn beim Online-Shopping im Warenkorb, und vielleicht hatte das jemand schon mal, ich kenne ein paar Unternehmen, die das machen, man kauft was über einen bestimmten Warenwert und auf einmal liegt in dem Warenkorb nochmal was anderes. Kleines Geschenk, ein Jutebeutel, was auch immer. Habe ich nicht mit gerechnet, freue ich mich drüber, kostet mich nichts, super, top. Ist eine tolle Idee. Mir passiert das schon mal bei ein paar HändlerInnen tatsächlich öfter. Finde ich super. Solche Momente sind natürlich super, weil sie überraschend sind und auch vor allen Dingen ohne Erklärung funktionieren. Man muss da allerdings vorsichtig sein. Berühmtes Beispiel ist Apples iPod-Werbeaktion damals mit dem Album von U2, was einfach auf Millionen von iPods einfach gespielt worden ist, ohne dass man vorher die Konsumentin gefragt hat. Das kam nicht richtig gut an, auch wenn es umsonst war. Viele haben sich dann darüber beschwert, dass das ein Übergriff ist, den Apple sich nicht hätte erlauben dürfen. Und das hat für starke Kontroversen gesorgt. Ich werde es auch verlinken, das ist wirklich ein schöner Case. Ganz allgemein kann man aber schon sagen, dass sich das Prinzip der Serendipität gut ins Marketing einbauen lässt. Aber Vorsicht, wie ja gerade auch der Case von Apple gezeigt hat, es muss mit kleinen Brüchen arbeiten, es muss mit kleinen Kontextwechseln arbeiten, es muss überraschend sein, es ist planbar, aber es ist ein Balanceakt, der eher mit leisen Zwischentönen arbeitet, als mit dem lauten, sag ich mal, aufmerksamkeitsstarken, was wir eben bei Liquid Death hatten. Das ist natürlich eine andere Art von überraschendem Marketing. Also, wie gesagt, in einer Welt, wo angeblich perfekte Algorithmen mir ständig perfekte Empfehlungen machen, ist so eine kleine Überraschung am Rande an der richtigen Stelle, im richtigen Kontext, in der richtigen Balance eine super Sache, um das Vertrauen in die eigene Leistung, die eigene Brand oder wie auch immer zu stärken. Lest euch durch. Auch da kann ich nur wieder sagen, lohnt sich. Und wenn ihr mögt, baut's in euer Marketing mit ein. Also dann, das war's für diese Woche und für diese Episode. Ich habe versucht, das schwere Thema Kostendruck, Effizienzsteigerung, Automatisierung diesmal nicht ganz so hoch zu hängen, auch wenn, wie gesagt, die letzte Episode super viele Reaktionen provoziert hat und super viele Kontaktaufnahmen an mich. Ich bin mal gespannt, was ich daraus mache. Das habe ich eingangs erwähnt. Vielleicht mache ich eine Sonderfolge dazu. Vielleicht, wenn diverse Menschen sich bereit erklären, mit mir auch darüber zu reden, mache ich da was für den Kreativ-Corner-Talk-Podcast draus. Auch da, genauso wie hier, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, gerne kommentieren, gerne abonnieren, nicht vergessen, da auch die Benachrichtigungen einzuschalten und gerne, wenn es euch gefallen hat, auch anderen Leuten weiterempfehlen. Wer Anregungen hat, etc., auch damit in die Kommentare, Fragen, gerne auch per E-Mail an mich. Das war's für diese Woche. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin dann, habt eine schöne Woche. Ciao.